Thema heute, Vergebung. Und zwar mit Andreas Beutel im Rahmen der Horizonte des Herzens. Da hast du aber so ein kleines Thema mitgebracht.
Ja.
Vergebung.
Das stand mal wieder im Raum und dann kreise ich um das Thema und stelle fest, manchmal ist es ein kleines Thema und manchmal ist es ein großes Thema. Oder manchmal ist es ein kleines Thema, was ich mitbringe und in der Sendung stellen wir fest, es ist ein großes Thema.
Und das ist ein Riesenthema.
Vergebung ist ein Riesenthema.
Es ist ein Riesenthema. Ja. Ich habe ja Theologie studiert und da kommt das so hier und da mal vor. Allerdings ziemlich psychopathisch.
Vielleicht fängst du mal an, wo kommt denn das Wort Vergebung im christlichen Kontext sozusagen vor? Oder, es gibt ja ein paar Stellen, sagen wir mal, in der Bibel oder so.
Naja, also die zentrale Stelle für die Christen oder sagen wir die Kirchenchristen und die sich durch Paulus haben beeinflussen lassen, und das sind praktisch alle, ist halt die sogenannte Abendmahlsliturgie. Mhm. Dies ist mein Leib, zur Vergebung der Sünden. Mhm. Mein Blut vergossen, zur Vergebung der Sünden. Da kommt übrigens hoc est corpus meus, was dann hokus pokus wurde.
Okay.
In der lateinischen Messe. Mhm. Ne? Hoc est corpus meus. Ah. Und die hinten hatten kein Latein, und da wurde ja geklingelt und so. Hokus pokus. Mhm. Da wird gezaubert. Also ganz zentral die Vorstellung, dass der Jesus da am Kreuz für die Vergebung unserer Sünden gestorben ist.
Okay. Mhm.
Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Das ist psychopathisch noch und nöcher aus meiner Sicht. Letztendlich hat Paulus der Gedanke, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünd der Welt trägt, kommt aus dem Yom Kippur, der Vorstellung der Juden. Yom Kippur, das ist der Tag der Versöhnung und im Prinzip der Vergebung. Da wurde das Los geworfen über zwei Ziegenböcke, der eine für Gott, der andere für Azazel. Der für Gott war, wurde geschlachtet. Mhm. Mit seinem Blut wurde das Fanum, also das Allerheiligste, gereinigt mit Blut. Und dem anderen wurden die Sünden Israels auf die Schultern gelegt. Und dann wurde er in die Wüste gejagt, in einen Abgrund, Azazel.
Okay.
Berg Azazel. Und damit waren die Sünden getilgt, Israels.
Aha.
Und diese Vorstellung vom Sündenbock am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung, hat Paulus genommen und hat das sozusagen jetzt nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt, du bist das, singen ja alle Christen, Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Hat aus meiner Sicht dadurch den Jesus völlig auf den Kopf gestellt und wieder das alte Gottesbild, nämlich eines Gottes, der eines Opfers bedarf.
Mhm.
Kurioserweise, er gab sich selbst als Sohn zum Opfer zur Versöhnung. Also psychopathischer kann man es eigentlich nicht sehen, aber es ist die zentrale Glaubensvorstellung im Christentum.
Da haben wir aber gerade gleich mal richtig tief reingegangen.
Ich sag dir, und damit konnte ich immer weniger anfangen. Immer weniger anfangen.
Ja, klar. Okay.
Weil das den Jesus so auf den Kopf gestellt hat, der nichts von Opfern, sondern von einem liebenden Vater gesprochen hat, aus dessen Liebe wir nie, nie, nie rausfallen können. Egal, was wir tun, was wir denken und so weiter. Also, ziemlich heftig, was da 2000 Jahre durch die Lande gegangen ist.
Okay, dann müssen wir mal die Vergebung sozusagen anders angehen, um sie auf die Beine zu stellen oder um das, was eigentlich Vergebung ist oder sein kann oder wie ich sie verstehe oder wir, was da drin steckt. Jetzt haben wir ja drei Begriffe eigentlich, also Vergebung, Versöhnung und Verzeihen. die, sagen wir mal, ähnlich vielleicht konotiert sind. Aber doch will ich einen kleinen Unterschied haben. Fair ist die Vorsilbe, die wieder heißt hinzu in der Deutung ohne Interpretation oder ohne Wertung.
Ja.
Also verheiraten, dann gebe ich mich dem anderen hin, sozusagen, oder dem Höheren. Und Vergebung, da steckt die Gabe drin. Und eine Gabe ist nach meiner Ansicht nach ja etwas, was ohne Bedingung ist. Es ist kein Handel, wir haben das nicht verhandelt, sondern ich vergebe dir. Also ist ja die Gabe drin. Aber bevor wir vergeben, muss ja irgendwas passiert sein, von dem wir glauben, dass es vergeben werden muss oder gesühnt werden muss. Oder dass das, was passiert ist, war vielleicht auch gar nicht passiert, sondern nur etwas, was in uns passiert ist, wo wir zu einer Annahme kommen, dass es vergeben werden muss.
Genau, die Vermutung.
Die Vermutung. Also nennen wir es ganz neutral ein Ungleichgewicht. Und das muss ja auf der seelischen, herzlichen Gefühlsebene ausgeglichen werden. Oder kann ausgeglichen werden. Und da ist die Vergebung ein Weg, sozusagen, das zu tun. Also ich würde, oder in dem, was ich in der Arbeit mit den Menschen am Herzen erlebe, gibt es die bedingte Liebe und die bedingungslose Liebe. Die bedingte Liebe ist, ich liebe dich, weil du dich kleidest für mich, weil du, oder ich liebe dich, weil ich dich brauche. Oder sowas. Oder ich brauche dich, weil ich dich liebe. Und die bedingungslose Liebe ist, ich liebe dich so, wie du bist. Und wenn aber das Ungleichgewicht zwischen uns sozusagen an Bedingungen gekoppelt ist, dann muss es immer wieder neu verhandelt werden. Und in dem Moment, wo ich mich aber entscheide, ich lasse jetzt mal die Bedingungen los, sondern ich gebe dir das, was ich glaube, von dir bekommen zu müssen, oder ich gebe dir den Anspruch zurück, dann löse ich von meiner Seite eine Verbindung auf oder ein Ungleichgewicht.
Ein Ungleichgewicht. Vielleicht gehe ich jetzt schon wieder einen Schritt zu weit, aber letztendlich, ja, Vergebung scheint etwas zu sein, was ich dir gebe. Aber ich glaube da nicht dran.
Du glaubst da nicht dran?
Nee. Ich gebe dir gar nichts. Ich gebe mir etwas. Indem ich dir vergebe, mache ich mich frei.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Zum Beispiel von Hass. Ja, weil Hass das Gefäß, in dem es aufbewahrt wird, mehr schädigt als den, über den er gegossen wird. Ja. Ich mache mich frei von einer Vermutung, von einer Interpretation, dass der andere irgendwie an mir schuldig geworden ist.
Ja, das ist ja das, was ich meinte. Also das Ungleichgewicht, das kann auch in mir existieren. Also ein falsches Bild, was ich von meinem Gegenüber habe und meine, der kann das nur regeln, wenn er mir das und das zurückgibt oder so. Und ich trete aus dieser Rolle heraus. Der Abhängigkeit oder der Abhängigkeit von dem inneren Bild und sage, ich vergebe dir.
Ja, ich meine, dieses ich vergebe dir, ich kenne Situationen, wo da sozusagen eine, ich vergebe dir, eine moralische, ein moralisches, klar, eigentlich sich erheben über den anderen, nämlich in dem Glauben, der andere sei schuld, tatsächlich die Schuld bestünde, aber ich vergebe dir. Ja. Ich bin sowas von großherzig. Ich vergebe dir. Aber das ist keine Vergebung. Das hat mit Vergebung nichts zu tun.
Nein,
das ist nicht. Ne? Das ist dann wieder, wie gesagt, ein sich über den anderen stellen und gleichzeitig eigentlich den Irrtum in sich verlängernd, perpetuierend, dass es sowas wie Schuld überhaupt gibt.
Ja. Da sind wir ja in dem, was ich sagte, über die Gabe drin. Weil die Gabe ist ja bedingungslos. Oder aus meiner Sicht sollte sie eben bedingungslos sein. Aber man kann sie natürlich eben, die Vergebung auch nutzen, um da wieder einen moralischen Hammer dran zu hängen. Oder die emotionale Erpressung mit dran koppeln.
Einmal vergebe ich dir
noch. Ja, einmal vergebe ich dir noch, genau.
Einmal.
Ja, aber dann impliziere ich die Angst oder implantiere ich die Angst, weil nochmal darfst du nicht.
Ja, aber vor allen Dingen drunter ist immer, ja, immer noch die Überzeugung, der andere könnte an mir schuldig werden.
Ja.
Ja? Und das ist ja der große Irrtum. Ja, ich weiß, was da jetzt kommt. Ich weiß, was da jetzt kommt.
Na, wir könnten
aber das ist, ja, weil das ist doch da, im Prinzip ist doch das der Punkt. Wenn ich mich als ein Geistwesen sehe, das in diesem Körper inkarniert ist, um menschliche Erfahrungen zu machen, dann trage ich für alle diese Erfahrungen auch die Verantwortung. Punkt. Und das muss ich aber auch tatsächlich in diese irdische Existenz permanent mit einweben. Dass das nicht nur eine Forderung oder ein Konstrukt ist, sondern dass das tatsächlich so ist.
Richtig, ja.
Tatsächlich. Auch wenn der Verstand rebelliert. Weil so viel Übel in der Welt und ne, Kinderschänder und. Ja, und Mörder und Finanzhaie und skrupellose Menschen, Dunkelmächte und so weiter. Alles gibt und das geht zu weit. Das ist so ein esoterisches Geschwurbel für manche.
Ja, natürlich. Also in dem Moment, oder man sieht den Widerspruch in der Welt und der Widerspruch erschafft dann selber die Trennung.
Ja.
Aber jetzt mal ketzerisch gefragt, was sagst du einer Frau, die drei Kinder hat, die wirtschaftlich abhängig ist von ihrem Mann? Ihr Mann misshandelt sie und sie kommt aus dieser Beziehung nicht raus. Und sie sagt sich, einmal vergebe ich ihm noch. Oder sie nimmt jetzt an, ich habe meinen Anteil daran. Wie kommt sie aus der Situation raus? Oder wo nimmt sie die Kraft her, dort rauszukommen?
Das Erste ist ja, dass ein anderer nur die Macht über mich haben kann, die ich ihm zuvor gegeben habe. Ja, und solange ich einem anderen Macht über mich gebe, also einwillige, dass er diese Macht über mich hat, dann nimmt er sie, weil es muss ja jemand da sein, ne? Sozusagen, der die Verantwortung übernimmt für das. Und das ist ja die Krux in unserer Gesellschaft überhaupt. Und sag mal, dass unser Verstand, ein teilweise erwachter Verstand, wie konnten wir uns das Jahrtausende antun, uns so klein zu machen? Ja, uns in Systeme hineinzubewegen, immer dunkler, immer kleiner wurden wir, Leibeigene hatten wir, ne, Sklaven, ne, heute haben wir die Sklaven mit Schlips, die glauben, sie sind frei. Und wie kann das passieren? Und trotzdem denke ich, dass bevor man zu dem Punkt kommt, sich wieder selbst zu ermächtigen, muss man wahrscheinlich an einen Punkt kommen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen.
Richtig.
Und da ist schon ganz viel drin. Ja, also in der Zeit im Arbeitsamt habe ich immer versucht, ne, der hat und das haben die mit mir gemacht. Und dann habe ich einfach nur gesagt, wenn Sie es mal anders formulieren, das habe ich bisher mit mir machen lassen. In dem Moment haben Sie sich schon ein Stück selbst ermächtigt, die Macht wieder zu sich genommen und können beschließen, dass erlaube ich niemandem mehr, so oder so mit mir umzugehen. Das heißt, ja, ich muss an einen Punkt kommen, wo ich sage, Schluss, jetzt aus. Das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ja, ich hatte eine junge Frau, die kam aus Russland, also Russlanddeutsche, im Büro vom Arbeitsamt. Und die war bei einer russischen Zahnärztin in die Lehre gegangen. Und diese Ärztin hat sie vor den Patienten nur zur Sau gemacht. Ja, nur runtergeputzt, angebrüllt und. Die hat gearbeitet wie ein Pferd, konnte ihre Lehre gar nicht machen, weil sie gar keine Zeit hatte und so. Bis irgendwann sie sagt, Schluss, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. das Zeug, zwei Zeilen, ne, hätte noch nicht mal eine Arbeitsbescheinigung hergegeben oder so. Aber sie hat beschlossen, ich fange nochmal neu an, aber ich suche mir jetzt ein anderes Ambient, ein anderes Milieu, wo ich mit mir liebevoller und umgehen lasse. Mhm. So, das heißt, dieser Punkt muss offensichtlich bei manchen Menschen erreicht werden, dass sie sagen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Mhm. Und da ist die Autorenschaft mit drin.
Die Autorenschaft im Sinne von
ich bin derjenige, der das zugelassen hat. Mhm, der dem anderen die Macht gegeben hat. Mhm. Na, du kennst ja die Karikatur, wo da einer steht auf dem Brett, auf dem großen Brett. Und da stehen ganz viele auf der anderen Seite. Er steht über dem Abrand und dann gehen immer mehr Leute davon weg. Das heißt, dieser eine hat so lange nur Macht, wie es viele gibt, die ihm diese Macht übergeben.
Okay, aber dann gehen wir nochmal zurück zu der konstruierten Situation. Frau, drei Kinder, abhängige Ehe. Geht in ihre eigene, oder entscheidet sich, in ihre eigene Kraft zu gehen.
Ja.
Dann hat sie aber doch, oder wo ist da die Vergebung, oder war das vorher falsch verstandene Vergebung?
Ja, weil sie in dem Sinne auch wieder, ne, moralisch, ich bin geschlagen worden, ich bin misshandelt worden und so, und ich vergebe ihm nochmal. Bewahrt ja sozusagen oder hält den alten Zustand, verlängert ihn.
Ja.
Ja, also nur, dass es nochmal verlängert ist, aber die Grundvoraussetzungen sind die gleichen. Mhm. Er ist machtvoll, ich bin das arme Würmchen. Und okay, ich verzeihe ihm nochmal und hole mir noch ein paar Schläge ab.
Jetzt nehmen wir an, also sie findet einen Weg raus. Mhm. Wir haben ja jetzt, das ist das, was ich meine mit konstruiertem Ungleichgewicht. Ja. Sie hat sich eine Liebe, sagen wir, gewünscht, hat sie nicht bekommen von ihm. Ist auch nicht für sich eingestanden, kann man sagen. Sie kommt irgendwie raus aus der Situation, aber sie hat einen Groll gegenüber ihm.
Mhm. Auch da, in dem Moment, wo ich das wirklich bis in jede winzige Zelle und jeden Winkel meines Seins anerkenne, dass ich der Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller in meinem Lebensfilm bin, dann hole ich alle Macht zu mir und verzeihe mir, vergebe mir, dass ich mir so ein Drehbuch geschrieben habe, wo ich mich so erniedrigt habe, so lieblos behandeln habe lassen, weil ich meinte, der Liebe nicht wert zu sein. Und das sehe ich an allen Orten und Enden, dass sozusagen die Lebensbühne eines Menschen im Prinzip der Spiegel seiner innersten Überzeugung, wer er ist oder was er ist, darstellen. Und dass sich, wenn sich da auf der Ebene etwas verändert, auf dieser Vorstellung, wer oder was ich bin, dass sich dann sofort auch die Lebensbühne verändert. Mhm. Mit völlig neuen Erfahrungen.
Sind wir uns einig?
Ja. Du bist noch nicht zufrieden.
Nein, das ist am Ende einer Verletzung steht immer Lachen. Ist meine Erfahrung, also einer emotionalen Verletzung. Ich erkenne eines Tages, wie die Verstrickungen waren, warum ich da hineingegangen bin, wo ich es am Ende doch selber akzeptiert habe und so weiter. Und irgendwann, wenn mal alles ausgeglichen ist, dann kann ich drüber lachen und sagen, hat wehgetan, war eine Erfahrung, okay, mach ich nicht nochmal. Aber wir wissen, dass dieser Berg des Lebens oder der Schichten manchmal so hoch ist, dass man vielleicht noch nicht zu dieser Erkenntnis kommen kann oder dass man erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen muss. Und da scheint es mir wichtig, dass wir dort, also dass die Vergebung als Konzept sozusagen, und nicht nur Konzept, aber als Prinzip, mal anschauen, ohne über die tiefere Ebene zu reden oder zu gucken, was steckt denn in der Vergebung noch drin. Im Sinne von, was du schon ansprichst, Gefühle haben, die meisten Gefühle, es gibt sozusagen Gefühle, die haben keine Richtung. Also ich kann Liebe sein, aber ich kann auch meinetwegen bei Vergebung drei oder vier Richtungen aufmachen. ich kann dir vergeben, ich kann mir vergeben oder irgendjemand könnte mir vergeben. Und am Ende kann ich auch Vergebung sein und sagen, es ist eh alles vergeben. Und in dem Sinne, wenn wir jetzt die konstruierte Frau nehmen, da ist der Punkt, wo du sagst, sie muss sich selbst vergeben. Aber sie muss auch in sich den Frieden finden mit dem Gegenüber, mit dem Mann. Also ja, sie kann ja sagen, okay, ich habe mich da in die Situation hineinbegeben, ich bin schuld. Aber trotzdem ist es...
Also, ich trage die Verantwortung.
Oder ich trage die Verantwortung. Trotzdem könnte sie den Hass auf ihn noch tragen.
Ich weiß nicht, ob man da noch einen Umweg machen muss. Warum nicht direkt? Warum nicht direkt? Weil dann erkennst du, also ich habe mich ja lange auch dadurch, dass da annähernd 100 Leute sich bei mir geoutet hatten im Büro damals als Mobbingopfer. Mhm. Und ich ihnen ja aufzeigen konnte, dass sie das im Prinzip, ja, aus diesem Konflikt heraus, aus der Firma aussteigen zu wollen, aber nicht die Traute gehabt zu haben, selber konstruiert haben. Mhm. Und dass sie dann darüber erkannten, nee, das tue ich mir nicht nochmal an.
Also sie haben das Mobbing als Anlass oder als Triebfeder genommen, um auszusteigen.
Genau, aber unbewusst. Ja, so. Und sehr schmerzhaft. Absolut schmerzhaft. Aber was klar ist, also gerade über dieses Thema, zumal ich selber ja genauso das erlebt habe, ein Chef, der sich vor mir aufgestellt hat, ich hau da gleich hin in die Schnauze. Mhm. So. Und heute können wir uns herzlich in den Namen nehmen. Dass der sogenannte Täter und das Opfer auf derselben Wellenlinie liegen. So, nur eine Sinuswelle hat eben zwei Ausschläge, ne? Einen oben, einen unten. So, das heißt, der Täter hat genauso ein Minderwertigkeitsgefühl wie das sogenannte Opfer. Nur erlebt es auf andere Weise aus. Also indem er, ne, bei mir eben der mächtige Chef, der böse Chef, wie auch immer ist, und die anderen das arme Opfer. Die brauchen aber einen bösen Chef auf der anderen Seite. Weil ein Mensch, der in sich ruht, der weiß, wer er ist, der auch seine dunklen Seiten akzeptiert und in den Arm genommen hat, der hat das gar nicht nötig, auf irgendjemandem rumzutrampeln. Das würde dem gar nicht einfallen. Verstehst du? Das heißt, wenn ich dieses Radikale in mir entwickle und sage, jeder, ja, sozusagen erfährt das im Außen, wie er über sich selber denkt, auf der unbewussten Ebene, dann kann diese Frau erkennen, ja, wir haben auf der gleichen Wellenlänge gefunkt, weil, ne, wenn er wirklich der Starke wäre,
hätte es nicht nötig.
Hätte es niemals nötig gehabt, mich zu unterdrücken, mich zu schlagen oder. Und dieses Erkennen, ja, ich glaube, da braucht man keinen Umweg.
Wo oder wie war denn der Prozess mit deinem Chef, wenn du sagst, es gab diese Differenz?
Bei mir war das so, dass ich über ein Seminar, wo ich auf einmal körperlich erfahren habe, wie eigentlich Projektion abläuft. Ja, dass ich da eine Frau gesehen habe, die also mit Argumenten auf andere eindrosch, bis der andere die weiße Fahne gezogen hat. Okay, du hast recht.
Ja.
Und da habe ich mich total drüber aufgeregt. Also wie kann man nur drüber? Und wurde mir der Vorhang weggezogen und ich habe erkannt, das bin ja ich. Ich dresche ja mit Argumenten so lange auf die Leute ein, bis sie die weiße Flagge ziehen. Und hatte aber also richtig ein körperliches, so eine Emotion gegen diese Frau. Und dann noch ein anderes Deutsche in diesem Seminar hat mir einfach gezeigt, aha, ich reagiere emotional mit meinem Solarplexus, wie auch immer, auf Leute, die etwas darstellen, sozusagen, was ich in mir noch nicht embraced habe, noch nicht umarmt habe. Und dann habe ich tatsächlich, als ich dann wieder zurückkam von dem Seminar, habe ich erkannt, dass ich drei Dinge auf ihn, diesen Chef, projiziert habe. Meine Macht, die ich abgelehnt hatte. Macht ist immer Machtmissbrauch. Meine Aggressivität. Dass ich sehr nah an die Menschen rangehe, dass ich Grenzen verletze, indem ich Dinge sage, ohne gefragt zu werden. Und das Dritte war mein Hang zur Muße. Er war, ne, was ich als Faulheit verurteilt hatte.
Müßiggang, oder?
Genau, und er hat, weil ich gerne einfach nur da sitze und den Wolken zuschaue oder den Vögeln zuhöre, ohne was zu tun. Und dieser Chef war bekennender Fauler, was ja auch nicht stimmte, aber er hat gut für sich gesorgt, manchmal, also Dinge zu delegieren. Und als ich die drei Dinge erkannt habe, dass ich sie auf ihn projiziert hatte und gesagt, okay, dann nehme ich diese drei Dinge jetzt zu mir und umarme sie. Ja, sie gehören zu mir. Das eine oder andere ist nicht so schön, ne, wenn ich zu nah rangehe. Also Aggression, also Aggredi heißt ja rangehen. Und Liebe ist auch eine Form von Aggression. Und eben dieses Macht-Thema, nicht über Menschen, aber in Form von Selbstermächtigung. Dass ich das zu mir genommen habe und auch, dass ich diesen Müßiggang, nicht Müßiggang, sondern dass ich Muße brauche. Ich liebe Menschen, ja, und ich liebe es, unter Menschen zu sein, aber ich brauche auch die Stille. Und einfach das Nichtstun. Und das habe ich mir nie erlaubt. Immer so keine Pause machen. Ja, die anderen machen ja schon wieder die längere Pause oder so. Und in dem Moment, innerhalb von 2 Monaten, nach 11 Jahren, so, wir haben auch sehr viel aufgebaut, Tolles aufgebaut zusammen, aber es war zwischendurch immer so, hat sich das völlig verwandelt, dass ich, früher hatte ich Bauchschmerzen, wenn sein Auto nur auf den Hof fuhr. Ja, also da war sicherlich auch Vaterprojektion und so, obwohl er gar nicht viel älter war als ich. Aber da hat sich das vollkommen gewandelt. Und als ich dann nach dem Tod meiner Frau gekündigt habe und gesagt habe, ich glaube, ich habe eine Abfindung verdient, Mann, war er ganz und gar der gleichen Meinung und sie fiel noch höher aus, als ich es ursprünglich geplant habe. Und nach meinem Jahr hat er mich angerufen, Götz, ich vermisse dich. Ja, also ist dann sogar im Seminar gewesen und. Also zu erleben, in dem Moment, wo ich das zu mir nehme, was ich vorher auf den anderen projiziert habe, hat sich ohne ein Gespräch, kein Mediationsgespräch oder so hat stattgefunden, hat sich das radikal verändert. Und ich bin aus diesem sozusagen Opfer-Dasein rausgegangen. Für die anderen war er immer noch der mächtige Chef.
Ja? Aber das ist ja ihr Spiel.
Ist ihr Spiel und er hat das mitgespielt für die, weil er unten drunter auch ein Minderwertigkeitsgefühl hatte damals. Du bist ja der Arztsohn, ich bin nur der Bauerssohn und so weiter. Aber das hat sich so radikal verändert, nur indem ich es in den Arm genommen habe.
Und hat in diesem Prozess irgendwo Vergebung stattgefunden? Oder existiert Vergebung gar nicht?
Ja, ich habe irgendwie, habe ich mir vergeben, dass ich ihn, dass ich das auf ihn projiziert habe. Nee, ich habe, ihm brauchte ich gar nichts zu vergeben. Also, dass er so war, wie er war, sondern ich, ja, das war ein Prozess, oh, scheiße, ich habe, ja, ihm sozusagen, weil ich das ja auf ihn projiziert hatte, war ich ja auch der Autor. Also habe ich im Prinzip, im Stillen, mir vergeben, dass ich 11 Jahre lang oder 11,5 Jahre lang das auf ihn projiziert habe und ihn sozusagen dann damit auch festgehalten habe in, diese, in dieser Rolle. Ja, doch. Also mir habe ich vergeben.
Du hast dir vergeben?
Ja.
Wenn wir jetzt bei der Gabe sind, was hast denn du dir da gegeben?
Oh, ziemlich große Freiheit. Also, ja, ich habe mich...
Anders gefragt, ist nicht die Freiheit das Ergebnis der Vergebung? Und hast du dir...
Ja, ja, sicherlich.
Also, absolut. Ich will mal, sag mal, so drauf hinaus in Richtung von... ich gebe mir das richtige Bild zurück oder ich gebe mir die Erlaubnis, oder richtig zu sehen.
Wahrnehmen, dass wer er wirklich ist, jenseits meiner Projektion und Wertschätzung. Auf einmal konnte ich ihn wesentlich mehr wertschätzen in dem, was er tat. Ja, und wir haben ein Weihnachtsfest für diese Firma, wir haben so eine Jugendwerkstatt mit sozialem Betrieb und einen Haufen Sozialstundler. Waren wir 80 Leute, haben wir eine Weihnachtsfeier gefeiert. 80. Mhm. Und seine Idee war, jedem ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Mhm. Von 60% hatten wir eine Mindmap, mhm, ja, diese Ich-Mindmap. Und tatsächlich, da sind Tränen geflossen ohne Ende. Und es war seine Idee. Mhm. Und seine Lebensgefährtin und ich sind einkaufen gegangen auf Grundlage der Mindmaps und haben jedem ein, also 60% ein persönliches Geschenk gemacht. Die haben geheult, zum, mhm, Teil wie die Schlosser, weil sie auch da die Wertschätzung, mhm, gespürt hat. Hey, da hat sich tatsächlich jemand Gedanken gemacht, mhm, mir eine Freude zu machen. Die Idee kam von mir, von, mhm, ihm. Mhm. Und wir haben sie ausgeführt. Mhm. Und ich habe dann eine Rede gehalten, wo jeder der 80 Leute, ne, mit einer Mindmap für jeden etwas Positives gesagt, mhm, bekam. Und das war einfach grandios. Mhm. Ja. Und das, vor allen Dingen das Spannende, wenn du es in dem Körper fühlst, mhm, ja, was sich vorher abgespielt hat, mhm, und dann einfach pure Freude, mhm, sich zu sehen. Das, okay, ist so einfach. Und da ist kein, ja, das ist keine, ich muss jetzt, ne, ich muss mich jetzt als anders fühlen, sondern ich fühle mich anders. Mhm. Mein Körper gibt mir völlig andere Signale, wenn ich den Menschen sehe. Mhm. Und das ist ein Riesengeschenk, was ich mir da gemacht habe.
Ja. Wenn ich das nochmal rekapituliere, also die Position vorher, 11 Jahre lang, der Chef und du, mhm, dann bist du das Opfer und er ist der Mächtige. Mhm. Mhm. Und du trittst aus dem Opfersein sozusagen heraus. Mhm. Ich bin immer noch bei der Gabe oder bei der, ja, bei der Vergebung. Ja, das Opfer ist, ich erwarte, dass der sich bei mir entschuldigt, mhm, oder dass er sich ändert oder was auch, mhm, immer. Mhm. Ja? Mhm. Und die andere Position ist zu erkennen, okay, ich bin der Autor, ich habe das miterschaffen oder ich habe, mhm, ihn mir ausgesucht oder was auch, mhm, immer. Ich trete aus dem Opferdasein heraus.
Aus der Resonanz, ja.
Genau. Also bedingungslose Liebe und bedingte Liebe oder bedingungsloses Schenken und bedingtes Schenken. Mhm. Bedingungsloses Schenken ist doch, ich habe es sowieso im Überfluss. Also ich habe jetzt das Geld oder ich habe 100 Tafeln Schokolade, ich kann sie dir einfach geben. Mhm. Oder ich schenke sie dir, wenn du das und das für mich machst. Das ist dann, mhm, wieder bedingtes. Mhm. Und bei der Liebe natürlich genauso. Ne? Wenn mein Fass leer ist oder wenn ich mich aussaugen lasse, dann muss ich versuchen, irgendwie die Liebe zu ziehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich wieder anschließe an mein Herz, an meine innere Quelle, habe ich so viel, dass ich gar nicht mehr saugen muss, mhm. Mhm. sondern eben eine Quelle habe, aus der ich heraus schenken kann, mhm. oder geben kann. Mhm. Ja, das ist ja auch eine Geste, was du beschreibst. Also er macht der Belegschaft ein Geschenk, um den anderen so zu ehren, wie er ist. Nicht wie du glaubst, mhm. wie er ist. Also mein Sohn, ich möchte, dass du, so wie ich Zahnarzt wärst, deswegen schenke ich dir mein Stethoskop, was mein Großvater schon getragen hat oder was weiß ich. Und,
ja, ja.
Ja, sondern ich sehe, ich bin Arzt, aber ich sehe in dir den Künstler und ich freue mich. Und hier hast du die Pinsel, die du schon immer dir gewünscht mhm. hast, um das mhm. zu machen. Und ich freue mich, wenn du glücklich bist. Also dann bin ich aus einer, die Vergebung passiert aus einer Position der inneren Stärke heraus. Also ich trete aus der Rolle des Opfers heraus mhm. und dann entscheide ich mich zu vergeben.
Es gibt ein schönes Buch von Colin Tipping, mhm. Radikale Vergebung. Mhm. Irgendwie Ausstieg aus dem Opferdasein. Mhm. Das ist eins. Mhm. Es ist eins.
Was ja. ist das eins?
Das Raustreten, also es ist eins, das Raustreten aus dem Opferdasein okay. und Vergebung. Wenn ja, solange du immer noch im Opferdenken mhm. bist, dann ist es keine Vergebung. Mhm. Verstehst du?
So, das heißt, dann ist es nicht bedingungslos.
Nee, mhm. nee, nicht nur nicht bedingungslos, sondern du bist in der alten Denke drin. Mhm. Du bist in der alten Denke drin, dass ein anderer an dir schuldig mhm. werden könnte. Mhm. Ja, und na gut, einmal vergebe ich dir noch. So. Und dieses Raustreten aus dem Opferdasein, das ist das, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer wieder das Schwierigste ist. Und ja, am kleinen Mobbing-Video auf meinem Kanal, da erlebe ich es ja, also wie ich beschimpft werde,
okay.
ne, dass ich die Opfer verhöhnen würde.
Okay, du hast ein Mobbing-Video?
Das ja, so ganz kurz, das hatte ich mal in Costa Rica 2012 okay. gemacht. Und da werde ich also beschimpft ohne Ende. Mhm. Ich würde die Opfer verhöhnen. Mhm. Ja. Aber es geht ja um die Erkenntnis, ja, gerade beim Mobbing, Erkenntnis, dass ich nie Opfer war, mhm. sondern dass ich aus diesem Konflikt heraus ja, ich will hier eigentlich raus, aber ich traue mir nicht, weil mein Verstand mir dauernd sagt, du musst bleiben. Mhm. Dass das Herz sozusagen eine Choreografie schreibt, am Verstand vorbei, allerdings über einen sehr schmerzhaften Weg, mit Psychoterror und allem, was dazugehört, Krankheiten und, rauszukommen aus diesem Konflikt letztendlich. Und dass die Menschen mir dankbar waren, ja, diese Einsicht oder diese Erkenntnis zu haben, dass sie sich das in Zukunft nicht mehr antun, sondern wenn sie spüren, ich bin hier verkehrt, dass sie aufrecht schauen, wo ist ein Ambiente, wo ist ein Milieu, in dem ich mich weiten statt engen kann. So.
Also fordert die Vergebung als erstes den Blick auf mich?
Ja.
Und, absolut. Und die Änderung der eigenen Position relativ zu der Situation?
In der Interpretation. Ja, also wenn ich, das ist ja das Spannende, wenn ich erkenne, ich habe mich zuerst verurteilt. Ich habe mich zuerst selber gedemütigt, mich selbst als sozusagen Staub, ne? Wie heißt es, glaube ich, Herr, ich bin es nicht würdig unter deinem Dach oder sonst was. Also dieses mehr Culpa, mehr Maxima Culpa und im katholischen Bereich, die sich klein machen, sich nicht würdig, ne? Sich wie ein Wurm fühlen. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen Gott spielen, auch wenn wir Teil Gottes sind, so sehe ich mich, aber raus aus dem Opferdenken. Das ist der Schritt zu einer echten Vergebung, weil dann brauche ich nur mir zu vergeben.
Und bei würdig sind wir dann wieder bei der Würde sozusagen. Und dann, also man könnte auch sagen, ich gebe mir die Würde zurück.
Ja.
Weil es unwürdig ist, sozusagen.
Ja? Mich so behandeln zu lassen?
Es ist unwürdig, mich so zu behandeln zu lassen.
Oder mich selber zu behandeln?
Es ist meiner selbst unwürdig, in dieser Situation zu bleiben.
Ja, ja. Genau. Ne? Also im Prinzip, in meinem Buch habe ich so eine Zeichnung von einem Bettler, der so die Hand aufhält. Und unter seinem Bettlermantel lugt ein anderes Teil hervor mit so weiß mit schwarzen Punkten und mit rot, der Königsmantel.
Ah, okay.
Ja, also dieses Bewusstsein von sich selbst. Ich bin klein und Opfer und ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen, beziehungsweise halte die Hand auf. Und in Wirklichkeit sitzen sie auf so einer Schatzkiste. Okay. Ja? Ja. Da ist eine Schmuddeldecke drüber. Mhm. Und sie, ja, durch das Selbst, sich selbst so klein sehen und unwürdig, erschaffen sie eine Realität, die einem Bettler gleicht. So. Und dann aus diesem Opfer rauszugehen, bis hin vielleicht auch zu erkennen, ja, wie bin ich denn dahin gekommen? Und ja, da habe ich ja meine eigenen, nicht eigenen, irgendwann entwickelt, dass wir als Kinder ja, Situationen erlebt haben, die so schmerzhaft waren, dass wir uns kurioserweise durch die Vorstellung schützen mussten, ich bin nichts wert. Oder ich bin an allem schuld. Ich bin an allem schuld, ist auch komischerweise, ja, ich trage die Verantwortung dafür, dass Papa gestorben ist, dass Papa gegangen ist oder so. Also ist ein ganz kurioses Ding, aber wir erleben dann die Welt, dass es uns dauernd immer sagt, ja, du hast recht, du hast es nicht verdient, du bist nichts wert und. Ist aber ein Schutzprogramm.
Ist ein Schutzprogramm?
Ja.
Also was ich, sagen wir mal, festgestellt habe, wenn du zurückdenkst an den Garten deiner Kindheit, also wo du gewohnt hast, oder bei der Oma, Gartentor, Haustür, dann denkst du, das sind 100 Schritte oder gefühlt 100 Schritte. Aber wenn du als Erwachsener hingehst, denkst du, drei Schritte?
Ja.
Aber, und wir nehmen damals, und es war vielleicht auch, sagen wir, in einer gewissen Weise nötig, so zu denken, oder es war die kindliche Perspektive, aber wir abstrahieren das nicht. Wir wachsen, wir nehmen uns irgend so ein Glaubensmuster an, fühlen das damals mit unserem Körper, weil es so war, und dann wachsen wir und wir abstrahieren das nicht mehr. Nee, das war ja in dem kleinen Körper und tragen in dem großen Körper immer noch das Gefühl, die Macht ist so groß, obwohl wir mitgewachsen sind. Wir sind schon längst stärker als die Macht, sozusagen, aber wir treten nicht aus der Kinderrolle heraus.
So mit dem Faden, ne, der Elefant als Kind, ne, hat ihm ein kleiner Strick halten können. Ja. Mhm. Und als Großer hätte er einfach so machen müssen.
Ja, genau.
Und er glaubt immer noch, gefangen zu sein. Also die Erkenntnis, dass diese Zeit vorbei ist, die Zeit der Machtlosigkeit, die Zeit, wo wir tatsächlich, sag ich mal, gefühlt Opfer sind, weil als Zweijähriger kannst du deinem Vater, der dich schlägt, nicht in den Arm greifen.
Nee, das
ist einfach, das musst du sozusagen erdulden.
Ja. Wenn wir jetzt jemand haben, der möchte, der hat das Gefühl, okay, ich müsste ihm vergeben oder dem, was auch immer, vergeben. Das eine ist zu sagen, ich vergebe, aber da passiert ja noch nichts. Wie kann er konkret rangehen, um selber in den Prozess der Vergebung reinzukommen? Oder so, dass er am Ende einen inneren Frieden findet und sagt, ja, jetzt habe ich ihm, mir, dem, was auch immer, vergeben. Wie kommt man dahin? Erster Schritt, erkennen.
Ich kann mich nur wiederholen, indem ich mich...
Ich will es mal sozusagen systematisieren.
Ja. Also ich gehe da wirklich induktiv vor. Also dass ich wirklich von dieser Erkenntnis, ja, ich bin ja gar kein Opfer. Ja, als Kind habe ich mich so gefühlt und habe das nur mitgenommen in mein Erwachsenenleben. Und ich bin es ja gar nicht. Und in dem Moment, also allein diese Erkenntnis, Dinge dreht alles schon mal auf den Kopf. Dass niemand anders mehr für mein Glück, für mein Unglück, für meine Emotionen oder so verantwortlich ist, außer mir selbst. Außer mir selbst. Aber was in den Beziehungen passiert, ist ja... Du hast das schon wieder gemacht. Und du.
Aber du zeigst mit einem Finger auf jemanden und drei Finger
auf dich zurück.
Ja, genau. Ja. Okay. Erkenntnis. Also wir erkennen, dass wir der Schöpfer sind. Oder? Es könnte ja auch sein, eine Situation, wo ich nicht absehen kann, also nicht erkennen kann. Es ist mir als Konzept klar, dass es so ist, aber ich kann es in der Situation noch nicht erkennen, warum es so ist oder wo mein Anteil dran ist. Aber dann könnte man sagen, also ich erkenne an, dass ich einen Teil habe an dieser Situation oder mein Anteil daran ist. Und in dem Moment entscheide ich mich aus dieser Position, also der inneren Stabilität heraus, zu vergeben, was ich glaube, was vergeben werden müsste. Also ich warte nicht mehr auf... Und erst später bekomme ich die eigentliche Erkenntnis, warum es so gewesen ist oder warum ich das brauchte. Ja, also im esoterischen Rahmen sozusagen, ich sehe immer eine Gefahr. Wir wissen, wir lösen eine Situation durch Familienstellen oder durch innere Arbeit auf und erkennen, das war der Sinn, das habe ich mir selbst ausgesucht und so weiter. Dann haben wir die ganze Situation durchfühlt und erlebt, nochmal erlebt und die Gesamtkonstellation und dann ist es klar eine innere Erkenntnis. Jetzt stehe ich vor einer Situation, von der ich nicht weiß, warum sie so ist. Und ich bin aber auch abgeschnitten von den Gefühlen, die mir helfen, das zu lösen. Und dann kommt der Verstand und sagt, ich kann dir das erklären. Und dann bietet er dir eine Erklärung an, ohne dass du es wirklich fühlst. Und ich meine, also das Vergebung ist ja ist für mich nicht ein Konzept von Kopf her, sondern ein Gefühl. Ich fühle das. Und wie kommen wir also in das Gefühl hinein?
Jetzt, es wird spannend. Ich hatte einen Hypnose-Klienten, der sagte in der Trance, mein Herz sagt ja zu der Frage, die ich ihm gestellt habe, aber mein Verstand kann es nicht fühlen. Und da vermute ich bei dir sozusagen die gleiche Krux drin, jetzt in dieser Frage, wie komme ich denn in das Fühlen?
Genau. Also ich habe auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind herzensgute Menschen. Teilweise tun sie Dinge aus dem Herzen heraus, obwohl sie es nicht wissen oder weil sie sich eine innere Moral gegeben haben und handeln nach dieser inneren Moral. Aber wenn ich sage, fühle dein Herz, dann haben sie keinen Zugang dazu.
Okay. Ich finde, wenn der Verstand Wenn ich beschließe, den Verstand als Diener meines Herzens zu sehen, ab jetzt beschließe ich, ja, das war ganz, finde ich, der Entschluss meines Lebens sozusagen, dass mein Verstand jetzt in den Dienst meines Herzens tritt. Mhm. Damit kann der Verstand diese Wahrheit einfach wieder, immer wieder erinnern, dass es darum geht, uns als Autoren, Regisseure, Drehbuchautoren und Hauptdarsteller in unserem Film zu erkennen, selbst wenn wir es mal nicht erkennen, weil die Situation so verzwickt, vernebelt oder sowas ist, aber allein in dem Gefühl, ich habe es mir selbst geschaffen, aber nicht im Sinne von, ich bin ja selber schuld, sondern, okay, wo, ja, trete ich mich noch selber? Wo verurteile ich mich noch selber? Und tatsächlich, auch in der Hypnose, fällt es dem Menschen am meisten schwer, sich selbst zu vergeben. Das ist spannend. Weil da das Wissen ist, ja, das Wissen ist, dass wir durch unsere Irrtümer Sachen erschaffen haben. Im Prinzip ist ja das nicht vergeben können oder das den anderen in der Schuld halten, wie als wenn du eine Fessel, ja, um deinen Fuß und um meinen Fuß. Klar. Ja, das ist, also Hass ist viel, viel stärker bindungsintensiv als Liebe. Ja, Liebe lässt los. Ja, aber Hass bindet.
Ja. Wir kennen beide das Konzept des Anwalts des Teufels. Also ich könnte irgendeine juristische Spitzfindigkeit konstruieren, um dich über deine Grenze zu bekommen, die du dir selber gesetzt hast. Ja? Wir könnten uns jetzt auch, und ich bin mir sicher, es gibt Lebenssituationen, wo du nicht mehr darüber reden kannst, ich habe mir das selber ausgesucht. Also wir können das konstruieren. Auf einer tieferen Ebene wird es diesen Vertrag geben, aber das ist vielleicht so absurd oder was auch immer. Und trotzdem kann ich mich entscheiden, sozusagen, ich vergebe, egal wer oder was Schuld hat oder was ich glaube, was der Schuldige ist.
Das ist ja der Punkt. Ich vergebe mir den Irrtum und dem anderen, dass es überhaupt Schuld gibt.
Ja, das ist, so, das ist der Punkt. Also,
Es ist für mich ein wesentlicher Punkt. Solange ich in dem alten Muster denke, dass es Schuld gibt, dann ist Vergebung keine Vergebung. Dann ist das sozusagen ein Kuhhandel.
Das ist wieder bedingte Liebe.
Aber wenn ich rausgehe aus dem Irrtum, dass es Schuld gibt, dann brauche ich nur mir und dem anderen die Irrtümer vergeben, vorher an dieses Konzept Schuld, was ja, sag ich mal, ein weltweites Konzept ist. Das ganze Geldsystem ist auf Schuld aufgebaut. Ja, und wer sich nicht in die Schuldenfalle zwingen lässt, wird halt bombardiert. Ja, siehe Libyen, ne, Syrien oder so. Also ist dieses Konzept Schuld sozusagen, ja, ein Konzept dieser Maya hier, ne, auf der Erde, der Dunkelkräfte und sonst. Aber wir haben es selber implementiert.
Dann, wenn wir haben gesagt, geben kann ich nur aus einer Position der inneren Stärke heraus. Also aus einer inneren Quelle heraus. Ich gehe aus dem Opfer heraus, ich gehe in die Position der Stärke.
Der Selbstermächtigung.
Ich würde es so sagen, wenn ich mich verbinde mit dem Brunnen meines Herzens oder mit der Quelle meines Herzens, nach meiner Erfahrung, was ich mit meinen Seminarteilnehmern erlebe oder höre an Geschichten von Menschen, die meine Bücher gelesen haben, das Herz kennt keine Schuld. Aber es ist eben, das müssen wir nicht logisch erklären, warum es keine Schuld kennt, sondern es fühlt einfach keine Schuld. Auf der emotionalen Ebene gibt es die Schuld gar nicht. Und wir müssen vielleicht die Erklärung, das habe ich mir selber ausgesucht oder das ist mein Anteil daran, ist vielleicht auch nur ein Teil, der ein Stück weit noch in dem Verstand, in dem Analyse-Teil hängt, anstatt einfach in das, also erstmal zu fühlen, mein Herz, meine Gefühlsebene, alle Konzepte wegzulassen und einfach fließen zu lassen und gar nicht mehr zu urteilen, gar nicht mehr in Schuld und so weiter. Und dann aus dieser Position heraus entsteht Vergebung von alleine.
Ja, indem ich sage, es war eine Erfahrung. Es war eine Erfahrung. Wenn ich sage, das war eine Erfahrung. Mhm. Das war eine schmerzhafte und das war eine freudige vielleicht. Mhm. Aber schmerzhaft ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung, ja, sozusagen, und freudig auch. Aber eine negative oder eine positive Erfahrung, da bin ich schon in der Falle. Mhm. Ja, also schmerzhaft, ja. Mhm. Aber da ist kein Urteil drin, sondern es war schmerzhaft, weil die Schmerzen waren da. Das war ein Fakt. Mhm. Ja, und die Freude war auch da. Mhm. Auch ein Fakt. Mhm. Aber das eine ist nicht einfach unbedingt eine gute Erfahrung und das andere eine negative Erfahrung. Mhm. Ich habe eine Erfahrung von Schmerz gemacht. Mhm. Ich habe eine Erfahrung von Machtlosigkeit, ausgeliefert sein. Mhm. Also das, was wir als Kind halt ganz häufig eben erleben und dann transportieren ins Erwachsenenleben, ohne zu merken, wir sind gar nicht mehr ausgeliefert. Mhm. Wir können ja frei entscheiden. Mhm. Da rauszugehen, wenn wir bereit sind, die Konsequenzen unserer Entscheidung bis zum Letzten auch zu tragen. Mhm. Und in dem Moment bist du frei zu gehen. Aus zum Beispiel so einer Partnerschaft, wo Gewalt Unterdrückung oder sonst was geschieht.
Dann bist du in der Position der Stärke. Also ich akzeptiere alles, was kommt, aber ich tue mir das nicht mehr an.
Stärke,
also ja, der inneren
Kraft. Stärke, ich sag mal, Stärke würde ich, klingt so ein bisschen, ich bin stark. Mhm. Aber wenn ich anerkenne, dass ich mich ganz schwach gemacht habe, ganz machtlos gemacht habe, das ist doch.
Na, das meine ich mit Stärke.
Ja.
Also Stärke im Sinne von, okay. Das sieht jetzt schwierig aus dieser Position herauszugehen, aber ich gestehe mir die Stärke zu, egal was kommt, mit der Zukunft klarzukommen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das ist dann auch Stärke.
Ja.
Nicht die übertriebene Stärke, sondern die...
Ja. Also es ist eine Stärke zu erkennen, dass ich mich schwach gemacht habe.
Ja.
So. Oder dass ich jetzt auch vielleicht mal Hilfe brauche, ja. Mhm. Zum Beispiel finanzielle Hilfe, eine Überbrückung, um eine Wohnung zu finden mit meinen Kindern, mit meinen drei Kindern oder. Mhm. Aber die Entscheidung steht am Anfang, rauszugehen aus dem Opfer. Also Vergebung heißt rausgehen aus dem Opferdasein. Mhm. Für mich. Mhm. Radikal. Mhm. Radikal. Und es lebt sich anders. Mhm. Es lebt sich einfach anders, wenn du niemanden mehr die Schuld in die Schuhe schiebst für deine Befindlichkeit, für deinen Zustand oder. Mhm. Natürlich, sag ich mal, das System hat seine Tücken oder seinen Genius, in dem es durch Steuern, durch hohe Mieten dir alles gleich wieder wegnimmt und steuert. Wie auch immer, was du erwirtschaftet hast. Und trotzdem kannst du innerlich frei sein. Mhm. Indem du sagst, ja, das ist jetzt so und das wird auch nicht immer so bleiben. Davon bin ich überzeugt, dass dieses System, das auf Schuld und Schulden aufgebaut ist, nicht mehr lange Bestand haben wird. Ne? Weil immer mehr rausgehen aus dem Opfer.
Wenn wir nochmal die Position du oder die Situation du und dein Chef sozusagen betrachten, dann würde es heißen, du bist aus der Rolle des Opfers herausgetreten und jetzt im Gesellschaftlichen, in dem Moment, wo du erkennst, okay, das Gesellschaftssystem ist nicht fair, das arbeitet mit Schuld, aber ich trete aus der Opferrolle heraus und nehme es an, so wie es ist, aber ich werde in Zukunft aus einer anderen Position heraus da mithandeln.
Ja.
ist das doch ziemlich revolutionär, oder?
Das ist absolut revolutionär. Das ist subversiv.
Das ist subversiv, genau. Ja.
Das ist absolut subversiv, weil du brauchst gar nicht zu kämpfen gegen das System oder so. Du gehst einfach raus. Also innerlich.
Es gibt den, ich kenne den Begriff der inneren Kündigung.
Ja.
Also auch, ich habe es gehört in Beziehungsfragen, die Frau kommt nicht raus, weil sie es jetzt objektiv nicht anders kann. Aber die erste Position ist die innere Kündigung sozusagen. Ich hänge nicht mehr an dieser Beziehung. Ich will sie nicht mehr halten. Und ich von jetzt an halte ich die Augen offen für eine andere Lösung, für einen, für den nächsten Schritt sozusagen, dass ich ihn ersehe.
Aber nicht objektiv, du hast ja eben was gesagt, objektiv nicht anders kann.
Naja, objektiv, also das Objektiv ist die Betrachtung das in der Situation.
Hinter jedem, das war einer zentralen Sätze unseres Seelsorgelehrers damals, hinter jedem Ich kann nicht steckt ein Ich will nicht.
Ah, okay.
Und das, ja, wenn uns das bewusst wird, wo ist mein Ich will nicht, wenn ich sage, ich kann nicht? Ja? Auch das ist ein Stück auf dem Weg der Selbstermächtigung.
Ich wollte das nur als, als Zwischenschritt sozusagen anbieten.
Ja.
Wenn jemand sagt, ich kann es, also das ist zwar gut und schön, wie die beiden hier reden, denen geht's gut, aber wie sieht es jetzt konkret aus? Mhm. Und dann ist das Erste, mir erstmal klar werden, okay, das geht so nicht weiter. Mhm. Und dann ist innere Kündigung der erste Schritt. Und dann der nächste Schritt ist dann, okay, ich habe mich zum Opfer machen lassen, aber jetzt bin ich nicht mehr Opfer. Genau. Also setzen wir das davor, sozusagen innere Kündigung, dann ich bin nicht mehr Opfer, kann auch zeitgleich passieren und dann gehen wir in die stärkende Position und beginnen aus der stärkenden Position herauszuhandeln.
Ja, und konkret deine Situation, die du eben beschrieben hast mit der Frau, drei Kindern, dann ins Vertrauen zu gehen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr so mit mir umgehen zu lassen und mit mir selber umzugehen. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann kann jetzt das Vertrauen wachsen, dass in dem Moment, wo ich mich entscheide, von anderer Seite die Hilfe kommt.
Da sind wir an einem wichtigen Punkt, den ich irgendwann, sagen wir, gelernt habe. Das Konzept der Schuld in der Gesellschaft ist ja nicht bloß im Geldsystem. Das fängt ja schon im Christentum sozusagen an oder in der Religion.
Hallo.
Der Minister nimmt den Bischof beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm.
Ja.
Der Gott, der straft, vergibt nicht. Und wenn du erkennst, es gibt, also das Universum ist auf Symbiose aufgebaut, auf Zusammenarbeit. Wir können physikalisch zeigen, Kohärenz, worüber wir schon mal gesprochen haben, kohärentes Handeln braucht weniger Energie als ein
konfrontatives,
genau.
Ja, ja.
Also, und der nächste Schritt dann, wenn du dich entscheidest, in deiner Kraft zu sein, gibt oder dich für etwas bewusst entscheidest, gibt das Universum dir alle Kraft, die es hat, um dich auf deinem Weg zu unterstützen.
Genau.
Und das ist, wir werden mit diversen Eiden, Verträgen und so weiter in irgendwelche Abhängigkeiten hinein gelockt, unter der Prämisse, wir können, also wir leben in einer Welt des freien Willens, du kannst das nur selber wollen. Und oder selber irgendwo an irgendeiner Stelle mal Ja gesagt haben. Und wenn du jetzt aber sagst, ja, ich kann ja nicht raus, ne, wie, ich will ja nicht raus, dann fehlt dir möglicherweise die Erkenntnis zu sagen, wenn du dich in deiner Kraft entscheidest, kommt das Universum und gibt dir alle Kraft der Welt.
Ja, ja? Ja oder einfach Hilfe.
Ja. Genau. Ja. Also ich ein Beispiel, Beamte, die sich als Diener des Staates andienen, sozusagen, treten ja auch aus einer Position der Schwäche auf, weil sie im Hintergrund ihre Beamtenvergünstigung, ihre Pensionen und so weiter haben. Und wenn sie aber eines Tages erkennen, das ist nicht mehr mein Weg, dann müssen sie, die Stärke muss größer sein als die Vereinbarungen oder alle Komfortzonen, die ihnen der Staat bietet. Weil am Ende natürlich die eigene Kraft, die stärkste, oder nein, nicht die eigene Kraft, sondern das Leben in der eigenen Kraft, aus der eigenen Kraft, das ist, was dich wirklich ganz werden lässt. oder ganz sein lässt.
No.
Also ist Vergebung immer auch frei werden von Konzepten, von Machtabgabe hin zur eigenen Kraft, zur eigenen Quelle, zum eigenen Herzen.
Ja.
Und dann handeln aus dieser Kraft heraus.
Und dann sich überraschen lassen, was dann passiert.
Und dann
auf der Lebensbühne.
Ja, genau.
Und zwar radikal wird sich das verändern. Mhm. Andreas, wir sind wieder reingestürzt.
Genau.
Und kommen da doch, im Prinzip könnte man jetzt noch eine zweite Stunde drüber sprechen. Aber es soll ja Impulse sein. Ich danke dir und freue mich auf unser nächstes Thema.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuschauer, ja, das war eben ziemlich radikal, also an die Wurzel gehend. Ich bin gespannt auf die Kommentare unter diesem Video, ob wir wieder noch solche Sachen finden mit Verhöhnen und so weiter, der Opfer. Und hier esoterisches Geschwurbel gegeben habe. Aber ich kann Ihnen versichern, probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.